Liebe Leute, hier ist Simon von Tischlein Deck dich am Mikrofon. Jawohl, mein deutscher Podcast, der ist immer noch mein Heimathafen, in den ich gern zurückkehre. Und gerade eben war ich nur so einkaufen, bisschen CBD-Gras, legal oder ja, erworben hier, und habe da den netten Verkäufer Sadik kennengelernt, oder er kennt ihn schon länger. Aber jedenfalls habe ich ihm meinen Podcast empfohlen, ans Herz gelegt, wärmstens, und dachte dann danach so, hä, ja, warum eigentlich nicht mal wieder eine Folge aufnehmen? Hey, ich bin hier so am Instagram und YouTuben, das nimmt wirklich überhand, das nimmt krankhafte, exzessive Züge an. Und vorher machte ich übrigens im Büro noch vor Feierabend eine Serie an Instagram-Videos, die ich dann heute Abend raushau. So die Bandbreite stimmt und so weiter, das Internet hält, was es verspricht. Aber jetzt will ich einfach nur meinen Podcast raushauen, weil, boah, ich bin ganz schön abgeschafft. Ich bin jetzt sicherlich auch nicht so schön. Und ich grüße dich, lieber Sadik, wenn du zuhörst. Aber weiß nicht, du meintest, Podcasts sind nicht so deine Welt und so. Und ja, überhaupt, Podcasts sind schwer zugänglich, habe ich das Gefühl. Da muss man echt reinfinden und sich reinbeißen, oder muss halt die Sympathie finden für diesen einen Podcast und dann dranbleiben irgendwie, so wie es mir früher mit dem Aufwachen-Podcast ging. Aber irgendwie, es zieht da nicht so rein wie natürlich Instagram. Da kann man was sehen und wow, dem Followen, da ist man dabei. Oder ja, YouTube, magst du nur kurz erwähnen, mein YouTube-Channel nennt sich Simon in Argentinien, weil ich den schon vor 12 Jahren oder so erstellte, als ich in Argentinien noch lebte, also mit meinen Eltern da 3 Jahre im Ausland lebte. Mein Vater war da bei Mercedes angestellt als Arbeiter, der die dortigen Arbeiter instruieren und überwachen sollte, damit die da nach deutschen Normen produzieren. Und damals also legte ich den an, um irgendwas an meine deutschen Verwandten zu senden, da ein paar Videos aufzunehmen. Und ich finde es irgendwie cool, dass das jetzt der gleiche Account ist, auch wenn ich da noch ein bisschen meine Privatsphäre einschränken, also schützen sollte, glaube ich, weil ich da noch manche Playlists auf öffentlich habe und so. Aber das kann ich dann alles machen. Ich meine, meine Kanäle sind jetzt noch relativ unbekannt. Ich bin jetzt hier an dem Bach, wo ich schon mal diese eine Instagram-Serie machte. Mein Instagram-Name ist Varoufake, V-A-R-O-U-F-A-K-E. Und YouTube ist mir aber vielleicht lieber. Da kann man lang und ausführlich reden, große Videos machen. Aber ich weiß nicht, ob und wie es überhaupt weitergehen soll mit den Videos, mit dem Podcast, mit was auch immer, weil ich bin in einer singulären, schwierigen, problembehafteten Situation. Ich bin jetzt in diesem ovalen Park hier, wo ich die eine Instagram, die 7-teilige Videoserie aufnahm, letzten Donnerstag vor 8 Tagen. Und die Situation hat sich also ergeben aufgrund der Liebesprobleme. Und Sadik, er erzählte mir sogar, dass auch seine Freundin von ihm verlangte, natürlich mit dem Kiffen aufzuhören. Und seitdem sagt er, ja, ist halt so ein bisschen umgestiegen auf CBD und dann nur noch ab und zu mit THC. Aber ich finde es einfach nicht gut, wenn eine Freundin das verlangt und aus dir so einen besseren Menschen machen will oder dich prüfen, dich testen will. Ja, kannst du meinen Test bestehen, kannst du durch diesen Ring springen? Und hey, ich bin doch der Erste, der eingesteht, dass mein eigener Konsum etwas übertrieben ist, mir etwas gesundheitlich auch ja, schadet. In meinem Alltag, ich da merke meine Stimmungsschwankungen und so weiter. Ja, heute Mittag mache ich dieses eine furiose Video auf für Instagram, wo ich so außer mir war, wegen der Arbeit, wegen dem Stress dort. Aber jedenfalls, hey, natürlich kann man immer wieder daran appellieren, zu sagen, achte doch mal auf deine Gesundheit, schau mal, das bringt dir auch was. Oder das Leben ist doch viel schöner, vor allem in der Liebe, wenn man nicht so viele Drogen nimmt, weil Drogen, die verbarrikadieren doch nur alle Sinne und schaffen damit die Sinnlichkeit ab. oder schränken sie zumindest ein, dämmen sie ein. Und das wollen wir ja nicht, sondern das Reich der Sinne und der Sinnlichkeit, la Sensualidad in Spanisch, wollen wir ausweiten. Aber jedenfalls, das Grundproblem meines Podcasts, warum ich auch gar nicht sicher bin, was mache ich eigentlich oder sollte ich überhaupt noch damit weitermachen, dass ich mich damals im November oder so in diese ukrainische Kollegin bei der Arbeit verliebte oder verschossen machte, wie auch immer. Jedenfalls lernte ich sie da kennen und wir redeten immer ausführlich und so, das, ja, aber jedenfalls wollte ich dann das meiner Freundin irgendwie beibringen, weil ich an die Polyamorie glaube und jedenfalls ja, das einfach für möglich hielt, die Polyamorie, dass man auch diese beiden Personen lieben könnte, ohne dass der Liebe was wegnimmt, sondern ihr sogar etwas hinzufügt und sie vollkommener macht. Und es in dem Sinne kein Betrug, sondern ein Enhancement ist, eine Verbesserung. Aber jedenfalls, ja, dann ergab sich das halt alles nicht so wie geplant und so. Vor allem meine Ex-Freunde natürlich, haben uns dann separiert, getrennt, aber dann auch die ukrainische Kollegin. Auch mit ihr ergab sich dann so eine belastende Situation, weil wir irgendwie gar nicht mehr miteinander reden, warum auch immer. Jedenfalls uns jetzt ignorieren, aber manchmal hörte sie meinen Podcast zu und deshalb machte ich ja diese ganzen Podcasts auf Englisch, weil ich dachte, ja klar, immerhin, das ist doch auch schon die wirkliche Liebe oder was ist überhaupt die Realisierung der Liebe? Wie kann man das überhaupt definieren und klar sagen? Ich meine, das kann man eben nicht. Und das wollen wir gleich nachlesen. Bei Thomas Fischer nämlich, um den sich auch schon meine vorigen Videos bei der Arbeit im Büro drehten, die ich da kurz vor Feierabend aufnahm. Also da lasse ich auch schon vor. Thomas Fischer, wir wollen da gleich reinlesen. Aber jedenfalls gibt es da einige Missverständnisse über Sexualität. Zum einen zum Beispiel ein gravierendes, ja, ein maschinelles Verständnis der Sexualität, schreibt er, das, als wäre das irgendwie der menschliche Körper ein Bedürfnisapparat und da kippt man was rein und dann ist das irgendwie gut oder so. Aber gravierend auch diese Frage, wie wichtig ist eigentlich die Realisierung oder ist man darauf angewiesen, zu wirklichem Sinnenkontakt zu kommen oder zu was auch immer zu kommen, zu einer offiziellen Beziehung? Oder wie ist es mit der Erotomanie, wenn man sich da von anderen Personen zwar vielleicht gereizt fühlt und so, aber dann irgendwie auch ja gar nicht so den Kontakt zu ihnen braucht oder sucht, sondern sagt, das, ja, ich kopple mich davon ab, das spielt sich alles in meinem Kopf ab und so. Und ist das dann schon krankhaft oder wie ist das? Jedenfalls beschreibt uns Fischer da auf sehr sprachgewandte Weise, dass es nicht einfach festzulegen ist in der Sexualität, krankhaft oder nicht krankhaft. Und das hat natürlich einen Einfluss auf das Thema, über das er eigentlich schreibt, nämlich die Justiziabilität, weil er ja Richter war am Bundesgerichtshof. Und dieses Thema des Strafrechts berührt er da am Anfang des Buchs gar nicht, sondern das ist eine generelle Abhandlung über die Liebe, über Sexualität. Und das ist genial, das ist wirklich, ja, auf einem philosophisch herausragenden Niveau, was er da schreibt, was er darlegt, was er uns eröffnet. Und ich kann es immer noch gar nicht richtig begreifen. Ich will mir hier nur mal einen ruhigen Platz suchen, weil hier im Bächle habe ich das Gefühl, da kommen viele Leute vorbei. Und also so ist diese Situation, das Setting, dass ich jetzt sogar die letzte Folge gelöscht habe, die ich eigentlich publiziert hatte. Weil meine Ex-Freundin, die Peruanerin, die Liebe, sie war damit nicht so glücklich, wie ich da über sie redete und dass ich ihr da auch Vorwürfe machte oder was auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich da gesagt. Ne? Aber ich fand es halt ein bisschen komisch. Ne? Einerseits will sie nichts von mir wissen, will sich nichts treffen. Andererseits hört sie weiter meine Podcasts und beschwert sich dann sogar darüber. Ja, aber okay. Vielleicht wollte sie auch einfach nur dieses Zeichen haben, wollte sich vergewissern, dass sie diese Macht über mich hat, ne? Und mir jetzt sagen kann, hör auf damit oder was auch immer. Und da füge ich mich natürlich füglicherweise, weil ich immer wo die Macht der Frau natürlich eintritt. Und das so für den grundlegenden, ja, Problemfaktor halte, der für einige Schwierigkeiten in der Liebe heute verantwortlich ist, dass die Frau nicht so mächtig ist und sich sogar weiterhin so sehen wollen, aus eigenem Antrieb oder Willen oder was auch immer. Und dass sie jedenfalls dem Mann unterlegen sind. Und daran sind sie ja nicht schuld, es ist die Kultur, die uns alle formt und da sind sehr langsam erst Fortschritte zu machen durch den Feminismus. Das sind zarte Pflänzchen, die dann vielleicht so durch sowas wie MeToo angestoßen werden, aber die eben nicht so wirklich dauerhaft progressiven Resultaten führen. Aber ja, also die Frauen fühlen vielleicht, dass sie keine andere Wahl haben, also abwartend reagierend zu sein auf den Mann. Und dann, ja, wenn sich da etwas anbahnt und der Mann da schon zu erkennen gibt, ach ja, finde ich interessant, ich möchte dich einladen zu irgendeinem Date oder mit dir flirten. Ne? Aber dann, ja, dann sagen sie natürlich, ah ja, jetzt will ich dich testen, jetzt will ich wissen, ob ich dich so in der Hand habe oder welche Macht ich habe. Aber das ist nicht so gut, sondern ich verlange eben von den Frauen zu sagen, hey, wir machen jetzt den ersten Schritt und wir sind so männlich in diesem Sinne zu erobern, zu verführen und auch mehrere Männer zu verführen und uns dessen nicht zu schämen, wie es ja für Männer auch normal ist zu sagen, ja Mann, ich habe gefickt oder ich habe mal wieder Glück gehabt. Und ja, also ganz normal für Männer einfach dieses grundlegende, triebhafte, was auch immer, biologische Bedürfnis zu befriedigen und darüber auch zu reden und darüber auch stolz zu sein. Und das muss man ja dann nicht so vulgär ausdrücken, aber jedenfalls, dass man es überhaupt ausdrücken kann, das sorgt für einen ganz gravierenden Unterschied dann zwischen den Geschlechtern, dass die Frauen das in ihren Geist eher zurückschieben, verdrängen, irgendwo hindrängen müssen jedenfalls und sagen müssen, ach ja, Sex, das ist das. Aber jedenfalls können sie nicht so offen darauf zugehen. Und was soll man da machen? Da muss man einfach diese Konvention und bisherigen Normen durchbrechen und als Frau eben doch so initiativfreudig und herausfordernd sein und eben nicht nur immer diese Tests aufstellen und diese Blicke, wie ich es eben wahrnehme bei Frauen, dass sie ganz subtile Zeichen senden und durch einen Blick vielleicht andeuten wollen, ach ja, ich finde doch was an dir und wenn du noch mal einen Schritt machen würdest. Aber was für ein Schritt? Es geht um Worte, es geht darum zu reden. Und solange dieses Privileg beim Mann bleibt, ja, solange ist diese Beziehung disbalanciert und jedenfalls für in meinen Augen nicht wirklich würdig für eine wahrhafte Liebesbeziehung. Und die erste Frau der Menschheit, jedenfalls laut Bibel, sie war hier ganz anders gepolt und hätte uns als Menschheit hier vielleicht den Weg weisen können, wenn nur Gott dem nicht in die Quere gekommen wäre. Jedenfalls las ich das diese Woche, dass es da eine Frau gibt, die sich Lilith nannte. Und diese Lilith war die erste Frau, die zusammen mit Adam dann geschaffen wurde. Aber das Problem, das Adam mit ihr hatte, war, dass er sagte, hey, die will beim Sex nicht unten liegen, weil sie behauptet, sie beide, Adam und Lilith, seien als Gleiche von Gott erschaffen worden. Also warum sollte sie unten liegen? Und Adam konnte das nicht akzeptieren und bestellte deshalb bei Gott eine neue Frau. Und so wurde Eva geschaffen. Also jedenfalls, ja, beschwerte er sich dann bei Gott und sagt, nee, mit dieser Frau geht's nicht, also die ist so widerständig. Und so wurde irgendwie Eva geschaffen. Ich weiß nicht, wo das genau vorkommt, vielleicht ist das irgendein apokryphes Buch aus der Bibel, also was gar nicht im Kanon enthalten ist oder so, weil ich die Geschichte sonst noch nicht so gekannt habe. Aber wie auch immer, also gut, das finde ich jedenfalls eine schöne Geschichte, um zu zeigen, ja, wo es falsch gelaufen ist. Da ganz am Anfang natürlich der Menschheitsgeschichte, da sind die Dinge aus dem Ruder gelaufen. Und ach, wer da nur diese Lilith, hätte die sich nur durchsetzen können. Und es reicht eben auch nicht nur, das abzulehnen, die männliche Macht, sondern man muss sie überwinden und umdrehen. Und daher also vielleicht sagen, ja, jetzt liege ich oben und verlange das, unterdrücke dir das einfach auf, setze das einfach durch. Ja, und mit diesen Worten, glaube ich, setze ich mich jetzt einfach mal hin. Mein Geist ist sprunghaft immer, das ist eben so meine Art zu podcasten. Es ist so, ja. Und ja, mach hier einfach mal eine kurze Pause, damit ich dieses Buch, also von Thomas Fischer, auspacken kann. Bühne frei für Fischer, den goldenen Richter. So, ich sitze jetzt hier, bin ganz zufrieden hier. Das Gefühl, hier habe ich ein schönes Plätzchen an einem Baum angelehnt, in diesem Park gefunden. Hier kann ich mir die Seele erleichtern und freisprechen. Das Problem mit dieser ukrainischen Kollegin, der hier immer den Pseudonamen Lelia gebe oder auch Winter, weil ich mich immer im Winter so in sie verguckt habe und so. Aber Lelia, das Problem ist die Versagung, dass wir uns dieses Glück einfach versagen. Von beiden Seiten, denke ich, ist es so gewollt zu sagen, ja, wir wissen, dass es schön wäre, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen, aber wir wollen jetzt irgendwie nicht, weil es da diese Verstimmung dann gab, irgendwie, ja, haben wir dann geschrieben auf Telegram, ich wünsche dir alles Gute für ihre Reise in die Ukraine. Und irgendwie, ja, kam es dann eben zu gewissen Verstimmungen, die aber sicher leicht auszuräumen wären, wenn man sich nur trauen würde, sich mal wieder in die Augen zu blicken und wirklich von Angesicht zu Angesicht zu reden. Und übrigens finde ich das einen sehr schönen biblischen Ausdruck, dass mit ihm, sie erkannten sich, er erkannte seine Frau oder sie erkannte ihren Mann. Das Erkennen ist hier dann eine Metapher für Sex in der Bibel. Wissen und Sex hängen irgendwie zusammen. Man muss wissen, muss erkennen, Bescheid wissen. Da, das ist irgendwie so, ja, der Geschlechtsverkehr, der Koitus, der Akt, die Kopulation oder was fallen mir da noch für Worte ein. Jedenfalls, ich habe das Gefühl, genau, die individuelle Existenz, das ist nämlich so eine Erfindung der letzten 250 Jahre, die da auch durch diese Videos von vorher klar wurde, der Kapitalismus und so weiter formt das alles, formt uns, macht uns zu Individuen, die sich selbst behaupten müssen. Auf dem Markt jetzt, wie eben der Kapitalist, der seine Waren produzieren kann in seiner Fabrik und die auf den Markt wirft und sich durchsetzen will. Aber so werden wir jetzt eben alle erzogen und geformt und angerufen oder angesprochen von diesem Staat, von dieser Gesellschaftsstruktur, die uns umgibt, uns erzieht oder großzieht. Und so ist also mit Lilia mein Punkt, dass ich fühle, wenn es auch irgendwie schmerzhaft ist und so, jetzt nicht mit ihr zu reden, noch nicht mal so unter Kollegen, und ich mir natürlich auch mehr gern vorstelle, mit ihr befreundet zu sein oder sogar Liebhaber. Aber ja, andererseits ist es auch gut, weil ich fühle, wir sind jetzt so verschmolzen, in dieser Versagung nämlich. In dieser ganz sublimierten Liebe, ja, das ist die Liebe, die wirklich dann verdünnisiert und so weit sublimiert ist, dass sie gar nicht mehr wahrnehmbar oder spürbar ist. Nämlich, wir versagen es uns, und darin habe ich das Gefühl, wir sind eins in dieser Versagung. Also, dass wir ja, das so miteinander und füreinander machen und ich jetzt kein Individuum mehr bin, zumindest, dass nicht diese einzelne Entscheidung trifft für sich, sondern sie trifft das ja genauso für mich oder für uns. Und sie erwartet bestimmt von mir, dass ich wieder zu ihr komme und ein Gespräch anknüpfe, aber ich erwarte das halt andersrum von ihr. Und ja, so bleiben wir in der Blockade. Und ja, das erleichtert mich einfach, diese gemeinschaftliche Existenz, die da in der vorkapitalistischen Zeit noch denkbar, erlebbar war und jetzt eben ja, hinweggefegt, hinweggespült wurde von diesen neuen Zeiten, von diesem neuen Markt, in der Marktrealität, wo wir uns verkaufen und vereinzeln, zur Waage machen, prostituieren müssen, unsere Arbeitskraft. Und das ist es eben, was einen so stresst, was mich dann ja heute Mittag so unter Druck gesetzt hat bei diesem Instagram-Video. Ich war so außer mir, ich dachte echt, ich raste aus, hey, ich will das. Ich habe auch kein anderes Ventil mehr jetzt, außer ein Instagram-Video zu machen. Das ist dann leider auch eine Sucht, aber ich kann es nicht ändern hier. Und ich will einfach diese Wut rauslassen gegen die Kunden, die mir da vorwarfen, ich hätte nicht sauber gearbeitet oder nicht richtig getestet. Aber egal. Kommen wir nach diesen einleitenden Worten jetzt bitte einfach zum Text, den ich vorbereitet habe. Oder mir sich noch gut setzen auf dieser, auf diesem Baumstumpf, auf der Baum, auf dem Baumstamm sitze ich hier. Und schlage nun dieses Buch auf, wo ich schon vor in dem Video also was vorlas. Aber jetzt machen wir hier einfach weiter an der Stelle. Genau, also ich denke, da habe ich vorher aufgehört zu lesen, ungefähr. Seite 66. Eine individuelle Entwicklung, Sexualität im Lebensverlauf. Was gesellschaftlich stimmt, gilt auch dem Blickwinkel des individuellen Erlebens und Verhaltens der Menschen. Es gibt nicht die Sexualität. Es handelt sich also nicht um einen Gefühls- und Handlungskomplex, der quasi aus einem qualitativen Guss ist und im Laufe des Lebens nur quantitativ zu- oder abnimmt. Das ist eine banale Erkenntnis, die eigentlich jeder aus seinem eigenen Leben kennt oder kennen müsste. Umso erstaunlicher und teils schockierender ist es, dass zahlreiche Menschen eine Vorstellung von Sexualität haben, die eher dem Verständnis einer Maschine ähnelt, als dem Einfühlen in Entwicklungen von Persönlichkeiten. Im Einzelnen kann auf Strukturen und Hintergründe solcher Fehlvorstellungen hier nicht eingegangen werden. Im Zusammenhang mit der Sanktionierung abweichenden Verhaltens sind jedoch insbesondere zwei Beispiele oder Bereiche anzusprechen. Zum einen das Verständnis kindlicher Sexualität, zum anderen das Konzept einer maskulin-genitalen Sexualität. Genau. Und wir werden jetzt gleich in die kindliche Sexualität reinlesen. Aber was ist dieses Fehlverständnis, was wir hier mit der maskulin-genitalen Sexualität verbindet? Mit der phallischen? Es muss um die Genitalien gehen. Jedenfalls, das Missverständnis ist ganz einfach aufzudröseln, und dazu springen wir mal kurz vor ans Ende dieses Kapitels. Es geht nicht um die Realisierung in der heutigen Welt. Die Frauen, die schauen uns an, die warten so, weil sie denken, die Männer, die müssen immer zum Schluss kommen, die müssen was realisieren, und deshalb haben wir diese Macht über sie. Aber das ist leider auch ein Missverständnis. Wir Männer sind eigentlich auch so ganz zufrieden, wenn wir nur so drüber reden können, und so wie ich jetzt spüre, ja, leider muss ich das konstatieren, ich bin eigentlich so ganz zufrieden in meinem Leben, und ich spüre, das ist nicht so gut. Eigentlich wäre ich natürlich lieber mit diesen Frauen oder auch einer nur oder ja, davon zusammen. Aber ich spüre eben, für sie ist es schwieriger, wenn man nicht drüber redet, wenn man nicht dieses Ventil hat beim Reden. Ja, dann kann man sich auch weniger begreifen, weniger entwickeln. Und das ist das Problem für die Frauen, dass sie verschlossener sind, weil sie glauben, so sein zu müssen. Oder jedenfalls es ihre sozialen Position entspreche oder auch lustvoll wäre, in diesen Rollenmodellen zu bleiben, wo die Frau eben eher abwartend und reagierend ist auf die deutlichen maskulinen Signale des Mannes. Und das Missverständnis mit der maskulinen genitalen Sexualität betrifft also das, die Realisierung ist doch gar nicht so wichtig, auch wenn man das immer denkt, und ja, das Abdriften in irreale Traumwelten, wo man sich verliert in der Sexualität und ja, also so wie ich hier beim einfach nur drüber reden und so abartig viele Folgen aufnehmen, das ist eine Ersatzbefriedigung, ja, die eigentlich Liebe den Sex. Aber ja, was ist normal, was ist wünschenswert? Das ist die Frage, das ist nicht so leicht zu klären. Klar, im Rahmen einer Gesellschaft, bestimmte Zeit heute, kann man das so festlegen, ist ja auch einfach notwendig für einen Richter, für das Recht, um überhaupt was urteilen zu können und so die soziale Ordnung in Gang halten zu können, damit nicht alles in Anarchie ausartet, muss man eben irgendwie begreifen, was sind überhaupt die sozialen Normen, die heutzutage irgendwie gegeben sind, erwartet werden, an denen wir uns alle mehr oder minder dann entlanghangeln, orientieren müssen. Aber springen wir einfach mal kurz ans Ende dieses Kapitels, wo das genau aufgedröselt wird. Für gewöhnlich würden nur wenige erwachsene Menschen öffentlich im Kollegenkreis oder beim nachbarlichen Grillabend erzählen, wie sie masturbieren und welche Fantasien sie dabei haben. Das würde von den Gesprächspartnern als ungewöhnliches, unpassendes, grenzüberschreitendes und aufdringliches Verhalten angesehen. Es daher zu unterlassen, beruht aber nicht allein auf Furcht vor Ablehnung, sondern entspricht auch dem emotionalen Bedürfnis nach dem Bewahren eines geschützten inneren Raums. Dieses Bedürfnis ist so groß, dass es sich auch gegen die Person selbst behauptet. So weiß man meist nicht mehr genau, wie es sich am Anfang anfühlte, welche Gefühle und Bedürfnisse, Vorstellungen, Wünsche oder Ängste sich im Übergangsbereich von Körperlichkeit und Selbstbewusstsein, Zärtlichkeit und Lust auf welche Weise entwickelten. Also er beschreibt hier, mit der Pubertät dann werden unmittelbar drängende Erfahrungen eingebettet in soziale Modelle, das was sozial irgendwie verträglich ist. Und dieser Übergang, genau, es gibt immer fließende Übergänge, es ist nicht so von 0 auf 1 der Übergang, sondern ja, man erinnert sich dann gar nicht mehr dran. Und warum? Weil man auch diesen inneren Raum für sich braucht, die Intimität, was man vielleicht sogar vor sich selbst versteckt hält. Jedenfalls ja, dieses emotionale Bedürfnis nach einem geschützten inneren Raum. Aber wichtig hier zur weiblichen Sexualität. Aber ja, nochmal genau hier, also nicht erst mit der Pubertät, ne, das alles eingebettet. Schon lange vor der Lebensphase der Pubertät werden solche unmittelbar drängenden Erfahrungen eingebettet in sozial und individuell strukturierende Modelle und Bilder, die in der Pubertät um Kompetenzen und Strategien angereichert werden und reifen. Ah, genau, das ist das. Das natürlich schon davor vorhanden ist mit der kindlichen Sexualität, lesen wir später. Aber da wird es irgendwie angereichert und man bekommt da ist wirklich einen Zugriff, die Werkzeuge in die Hand. Aber die Modelle, das Grundlinie mit dem Romantischen und so weiter, was uns so formt, ja, die eine Liebe finden, und das ist die ganz große, die dein Leben komplett macht und die Persönlichkeit, die Basis dafür bildet, ein gesundes, glückliches Leben zu finden. Diese Modelle, meine ich, da hat er ja ganz recht, das hat ja nichts mit der Pubertät zu tun, sondern das saugen ja schon Kinder praktisch mit der Muttermilch auf, das ist die Kultur, die uns umgibt. Genau. Aber da, Pubertät, da wird es irgendwie angereicht und es kann reifen. Das gilt auch unter dem Vorbehalt einer seit einigen Jahrzehnten stärkeren Kultur der Individualisierung und Befreiung, insbesondere weiblicher Sexualität, die allen medialen Verzerrungen und Schematisierungen zum Trotz einen offeneren Zugang zu erlauben scheint. Ob und wie weit das trägt, ist derzeit noch schwer zu sagen, denn popkulturell inszenierte Produkte sind das eine, die Realität individueller Selbstvergewisserung das andere. Oh, und das ist so bitter, was er hier schreibt, ja. Mit Lilith und mit den Frauen, die Macht der Frauen. Das wird noch Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauern, bis wir da ankommen, wieder so wie Lilith zu sein, sich Frauen so benehmen. Warum? Weil, na gut, klar, es gibt diesen Feminismus, es gibt MeToo-Debatten und aber dieser Feminismus wird in Stellung gebracht gegen die medialen Schematisierung und Verzerrung der Frauenkörper, die eben durch ja, Schönheitsideale, Model, ich weiß nicht was, Bikini-Model und so, aber ja, also irgendwie Frauenkörper idealisieren und ich weiß nicht auf was reduzieren, auf Fruchtbarkeit, dass den Mann Appetit anregt, aber ja, was. Klar, es ist eine Schematisierung. Es ist ja irgendwie schön, einen Frauenkörper zu sehen, aber es stimmt, dass die Art und Weise, wie das in den Medien gehandhabt wird,
eben auch für Männer, oder zumindest die auch Männer wie ich, die sich auch als Feministen begreifen, auf die Befragung der Frau hindern, dass dann nicht gut ist und auch nicht mehr so lustvoll sein kann. Und aber dem zum Trotz, dem tritt jetzt der Feminismus irgendwie entgegen. Das ist jetzt im Aufschwung, diese Tendenz, sagt er. Trotz allem, trotz dieser Schematisierung, also gibt es da die Möglichkeit zu einem offeneren Zugang. Aber ob und wie weit das trägt, ja, das kann man überhaupt nicht sagen, sagt er. Denn ja, das eine popkulturell inszenierte Produkte, also eine Art Gegenweiblichkeit, lese ich daraus, dass wir jetzt von dieser stereotyphaften Weiblichkeit wegkommen möchten. Der Model-Weiblichkeit oder was, wie auch immer. Aber das andere sind halt die Realitäten der individuellen Selbstvergewissung. Und das fühle ich so, ja, das ist es leider. Auch in Bezug auf meine Ex-Freundin Manita, aber vor allem auch auf die ukrainische Kollegin. Mit der Selbstvergewissung, dass das sehr viel damit zu tun hat, mit ihrem Verhalten und vor allem mit diesem passiven Verhalten, was ich ihr dann vorwarf auf Telegram und was dann zu diesen schweren, bitteren, ja, Blockaden führte. Dass sie ihr sagte, warum kommst du nie zu mir an den Tisch? Ich komme jede Woche zu dir, aber hä, du kannst doch auch einfach mal zu mir kommen, mich ansprechen und ein Gespräch starten. Aber ja, es ist einerseits einfach Bequemlichkeit. Ne? Ich bin ja auch so bequemlich und so schüchtern, man bleibt da in der Position, ja, wenn der andere das schon übernimmt, ne, dann bleibt man da. Das ist die eine Sache, das hat gar nichts mit Geschlecht zu tun. Das sehe ich auch absolut, dass deshalb mein Vorwurf auch Banane war, ein bisschen hinfällig war in dem Sinne. Aber auf der anderen Seite auch eine reale Basis hat und genau auf dieses Problem der Weiblichkeit hinwies, nämlich die Selbstvergewissung und dass das irgendwie eine Gewissheit gibt oder eine Selbstvergewissung, ja, ich kann den Mann anlocken und der muss diesen Schritt machen und wow. Aber ja, ist ganz, ich kann den Gedanken nicht ganz zu Ende führen, das ist bizarr. Ich kann es nicht, selber nicht ganz begreifen, was ich da denke. Aber weiter. Gemeinhin operieren wir mit der Vorstellung einer Sexualität, die sich von einem Unreifen zu einem reifen Zustand entwickle. Äquivalent also zum Konzept einer Entwicklung der gesamten Persönlichkeit im Lebenslängsschnitt. Eine gewisse Gefahr kann darin liegen, diese Entwicklung als Reifung im Sinne einer quantitativen Steigerung zu verstehen. Das ist also nicht einfach eine Steigerung. Das mag für eine allgemeine Theorie der menschlichen Persönlichkeit eine sinnvolle Metapher sein, gerade im therapeutischen Kontext. So kann es wichtig sein, vom Status einer reifen, also ihrer selbst umfassend bewussten, reflexionsfähigen und im Austausch mit anderen stehenden Persönlichkeit auszugehen, um mit Leiden verbundene Störungen eben dieser Struktur zu behandeln. Man muss dabei aber bedenken, dass es sich um eine nicht allein empirische Annahme handelt, sondern auch um eine auf intuitive Thesen geleitete Beobachtung und normative Erwartung gestützte bildhafte Beschreibung. Was sagt er hier? Also es ist eine normative Erwartung, das ist jetzt nicht einfach eine Wahrnehmung der Fakten, der Realität, die vor uns liegt, empirisch, sondern zu sagen, es ist eine Reifung im Gang bei der Sexualität, es ist irgendwie dieser Lebensprozess und da reift etwas heran. Aber das ist eine Metapher, das ist nicht so klar, dass das die Realität ist, von der wir ausgehen können. Und es mag sein, vor allem im therapeutischen Kontext, hat natürlich recht zu sagen, ja, eine reflexionsfähige, umfassend bewusste Persönlichkeit, um eben Leiden an sich selbst und auch Leiden für andere, die man vielleicht zufügt, zu vermeiden oder zu verringern in der Therapie. Aber jedenfalls, ob das eine Beschreibung der Realität sein kann oder für gesunde Menschen außerhalb des therapeutischen Kontexts, so hilfreich, bleibt dahingestellt. Also diese ganze Frage der Reife, ja, was ist das? Das Missverständnis mit der maskulinen genitalen Sexualität, das kommt vielleicht den Frauen dann unreif oder generell im heutigen Mainstream-Diskurs wird die Männlichkeit so abgewertet in diesem Sinne als Arbeiterklassenmännlichkeit, als etwas, womit vielleicht die unteren Schichten protzen und prunken und sich so stereotyphaft männlich verhalten, aber das das ist eigentlich ein Zeichen von Armut und Unterordnung, jedenfalls einer sozial unterklassigeren Kaste anzugehören. Und die distinguierte Männlichkeit ist jedenfalls anders. Aber weiter im Text, jetzt kommt nämlich der entscheidende Paragraph. Ob reife Sexualität, egal ob hetero- oder homosexuell orientiert, auf genitale Betätigung und Befriedigung gerichtet ist und hinreichend differenziert zwischen innen und außen, zwischen dem Wunsch nach Abwehr, Verschmelzung und Überwältigung, lässt sich nicht allgemein beantworten. Als normative Anforderung oder Voraussetzung von Gesundheit und sozialer Integration taugt diese Annahme daher nur bedingt. Genau. Also das will ich euch einfach allen sagen. Es ist no one's business, habe ich mir dann notiert, wie ich auf Englisch irgendwo mal sagte. Es ist mir in dem Sinne auch egal, ob ich damit gesund oder krank bin mit dem, was ich mache. Ich will einfach so weitermachen, gut, solange es sich gut anfühlt. Je nachdem jetzt, ja. Weiß gar nicht, wie sich das anfühlt im Moment, aber es ist no one's business, dass die reife Sexualität für mich vielleicht einfach das ist, hier allein auf einer Wiese zu stehen und zu podcasten, über die Sexualität zu reden und über verschiedene Frauen, die mir gefallen, aber meine Ex-Freundin das dann eben Manita als unreif klassifizieren würde und sagen würde, ja, mit so einem kann ich nicht zusammen sein. Aber also ja, jedenfalls im Anschluss schreibt er dann noch, ja, aber es ist ja trotzdem wichtig und erforderlich, in einer bestehenden Gesellschaft halt das normativ erwünschte, tolerierte und verbotene zu beschreiben und die Grenzen sozial adäquaten Verhaltens festzulegen. Klar, für einen Richter, aber auch generell die soziale Ordnung, klar, dass man da mal Bescheid zu wissen, das ist wichtig, aber vielleicht ja nur, um dann dagegen zu rebellieren, so wie es mir eben gefällt. Aber ganz richtig führt er das natürlich aus. Das umfasst auch eine Abgrenzung zwischen einerseits normalem Verhalten, also einem, das auf normalpsychologische Motive gegründet und auf eine hieraus entspringende Rationalität zurückzuführen ist. Genau, also das heißt nicht, dass es irgendwie besser ist. Diese Rationalität ist halt ja der Programmcode, der Ablauf dieser sozialen Welt. Und daran hält man sich, wenn man normal ist. Und das ist diese Rationalität, die da drin liegt. Aber genau, die Rationalität des Kapitalismus ist sehr speziell. Sie kann dazu führen, viel zu produzieren, aber eben auch viele Atombomben. Und das ist noch nicht mal ein Problem für ihn. Die Auslöschung der Menschheit ist da schon mit einberechnet, zumindest als Option. Und es ist in dieser Weise ein sehr perverses oder destruktives, krankes System. Aber weiter in diesem Satz. Und andererseits ein Verhalten, das sich diesen Kriterien entzieht. Über lange Zeiträume ändert sich in der sozialen Verständigung fast alles. Hieraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass alles gleich funktional, gleichwertig oder indifferent ist. So kann etwa aus dem Umstand, dass in vergangener Zeit vielfach pädophil orientierte Sexualität gesellschaftlich anerkannt und im allgemeinen Bewusstsein präsent war, natürlich nicht geschlossen werden, man könne über die soziale Toleranz gegenüber pädophilem Verhalten heute nichts Gültiges sagen. Genau, also Platon schrieb ja auch darüber, die Liebe zu den Jünglingen, das war damals bei den Griechen eben akzeptiert oder sogar noch höher anerkannt und geschätzt als die Liebe zu den reifen Menschen und zu den Frauen, die homosexuelle Liebe zu jungen Knaben, um die 14, 15 rum. Aber trotzdem müssen wir heute von unserer Kultur ausgehen und sagen, darüber müssen wir was Gültiges sagen, was ist denn hier die Norm oder so. Genau. Eine andere Frage ist, ob Orientierungs- und Erscheinungsformen sexuellen Erlebens und Verhaltens einen Bereich des Normalen mit der Abgrenzung zwischen erlaubt und verboten oder einen Bereich des Pathologischen mit der Abgrenzung zwischen gesund und krank zugewiesen werden. Ja, und ich denke, gesund und krank, das haben wir abgehandelt. Ich will jetzt eigentlich das mit der kindlichen Sexualität noch vorlesen. Springen wir hier also wieder zurück. Weil ja, mir war das hier ein bisschen unklar in dem Text. Er schreibt davor von der maskulinen genitalen Sexualität, aber er führt das nicht richtig aus, beziehungsweise muss man hier interpretieren, dass er genau diesen Abschnitt damit meint, dass er sich darauf bezieht. Genau diesen Abschnitt, den ich jetzt vorgelesen habe, beginnt bei, ja, die meisten Leute werden nicht erzählen, wie sie masturbieren, aber ich eben schon, sprach darüber schon in meinem Podcast, aber ja. Jetzt weiter, Seite 67. Dass Kinder eine Sexualität haben, ist eine Erkenntnis, die sich spätestens mit den Anschauungen der Psychoanalyse verbreitet hat. Das gilt trotz der zahlreichen Verzerrungen, Einschränkungen und Legenden, die diese Erkenntnis bis heute begleiten. Deren Ursprung ist nicht vor allem intellektueller Natur, also kein bloßes quantitatives Defizit an Forschung. Vielmehr dürften die Probleme des Verstehens vielfach auch gerade auf den Missverständnissen beruhen, welche den Umgang mit der eigenen Sexualität für viele Menschen schwierig und problembehaftet machen. Denn die meisten Menschen haben entgegen ihrem nach außen und innen vermittelten Selbstbild keineswegs einen umfassenden, differenzierten und zur Distanz fähigen gedanklichen und gefühlsmäßigen Zugriff auf ihre Sexualität. Sie können also deren Wirkungsbedingungen, Folgen und Bedeutungen nicht ohne weiteres reflektieren oder gar schildern. Sexualität als Gesamtheit von Gefühlen, Wünschen, Träumen, Ängsten und Begehren bleibt, anders als äußeres sexuelles Verhalten, in den meisten Fällen in einem Bereich der Unzugänglichkeit und des Tabus. Das ist zum Teil ein bewusster Schutzbereich, der einen zentralen Teil der Persönlichkeit vor Verletzungen, Offenbarungen und Missbräuchen bewahrt. Es ist aber zugleich eine innere Abschirmung gegen andere Teile der Persönlichkeit, also gegen Moral, Erinnerung, Fantasie und das Bedürfnis nach oder die Angst vor Grenzüberschreitung. Also wieder das mit dem Schutzbereich, einerseits auch vor sich selbst schützen, ist mir noch ein bisschen unklar hier. Klar, vor Verletzungen bewahren, aber auch gegen Moral, ne? Man will immer die Moral überschreiten, wie ich hier beschreibe. Und deshalb irgendwie, es braucht eine Abstimmung dagegen. Ne? Man will sich ja auch nicht aufs Spiel setzen oder denken, man breche die Gesetze und die Normen und was wird mit mir passieren. Werde ich sogar gefeuert bei der Arbeit davor, finde ich dann noch im Büro. Aber für die Konstitution und Integration einer selbstbewussten Persönlichkeit ist die Verbindung von Körper, Physiologie, Ich-Bewusstsein und Emotion in einem eigenen Konzept von Sexualität nach heutigem Kenntnis- und Meinungsstand äußerst wichtig, ja grundlegend. Umso schwerer wirken sich Störungen, Verletzungen oder Fehlentwicklungen aus, deren Ursachen und Spuren sich meist in den Tiefen des Gefühls verlieren und nur in verzerrter Form an die Oberfläche der Reflexion und des Handelns gelangen. Es geht hier nicht um eine Pathologisierung auf der Grundlage allgemeiner, gar wertender Vorstellungen von normal und unnormal, gesund oder gestört. Es soll nur darauf hingewiesen werden, dass ein Verständnis fremden Sexualverhaltens schwer möglich ist, ohne die Bereitschaft und Fähigkeit, sich der eigenen Sexualität zuzuwenden. Diese Bereitschaft ist im als sexuelle Revolution bezeichneten kulturellen Erneuerungsprozess geradezu explodiert, was sich ab den 1960er Jahren in Westeuropa als revolutionär und aus konservativer Sicht schockierend, zerstörerisch und chaotisch im Verhalten darstellte, hatte im Wesentlichen eine nicht rückgängig zu machende Öffnung der reflektierenden Emotionalität zur Grundlage. Sie bewirkt nicht allein eine erhebliche Veränderung des individuellen Verhaltens und der allgemeinen Sexualmoral, sondern auch die Entstehung neuer Bilder von Persönlichkeit, Gleichwertigkeit, Individualität. Ja, sie führte zur Integration von Lust und Pflicht, Selbstbewusstsein und Sozialbezogenheit. Lust und Pflicht. Gut, das hat wieder mit dem Bürgertum zu tun. Es geht auch um den Reichtum. Auf dem Markt irgendwie unser Kapital zu bewahren. Und das ist mit dieser einen Liebe verbandelt, vermählt. Aber ich werde hier schon ein bisschen müde. Also es ist so wichtig mit der einen Liebe. Das hat mit dem Kapitalismus zu tun, dass wir unser Kapital ja gut schützen müssen gegen fremden Zugriff. Diese Investitionen, die man da getätigt hat, Küsse zum Beispiel, die wollen wir, da wollen wir ja, dass sie Rendite abwürfen und nicht einfach unproduktiv das dann wieder verwelkt und irgendwann ja bescheidet wird, dass diese Investition nicht rentabel war, also die Beziehung nicht langfristig sein braucht sollen, heißt dann das nächste. Ja. Und hier nur noch einen kleinen Abschnitt, der mir jetzt so gefallen hat, wo ich ihn heute Morgen gelesen habe. Heute hat man sich in Westeuropa und zahlreichen anderen Staaten im Grundsatz darauf geeinigt, als deviant, abweichend, nur solche sexuellen Präferenzen anzusehen, unter deren Ausprägungen und Folgen die Betroffenen selbst oder andere Personen leiden. Das hat Folgen dafür, was überhaupt als relevanter Leidensanlass angesehen wird und wie die Verantwortung für die Enttäuschung von Erwartungen verteilt wird. Vom Schulterzucken bis zur langjährigen Freiheitsstrafe und sozialen Ächtung. Das klingt recht theoretisch, ist aber im Alltagsleben präsent. Als Beispiel mag die sogenannte MeToo-Debatte angesehen werden. Beschwerden über sexuell motiviert übergriffiges Verhalten stießen hier teilweise auf Unverständnis und wurden vielfach mit dem Hinweis beantwortet, die Diskussion verwechsle normales Verhalten mit Übergriffigkeit. Bald dürfe man ja gar nichts mehr, so teils die Meinung, und es müsse doch noch gestattet bleiben, ein Kompliment zu machen. Das ist eine klassische Situation der Dissonanz auf kognitiver und normativer Ebene. Beide Positionen können richtig sein, es geht hier allerdings nicht um eine Entscheidung für die eine oder andere, sondern um die Erkenntnis ihrer Ursachen und die Regulation des aus der Dissonanz entstandenen Konflikts. Also ist doch genauso richtig, ja. Natürlich ist es weiter normal, ein Kompliment zu machen. Und diese Position, die MeToo dann angreift, ja, mag da einen Punkt haben, zu sagen, auf der Sachebene, ja, es sollte noch normal sein, ein Kompliment zu machen, aber verfehlt in diesem Kontext, dass es bei MeToo eben auch um reale Übergriffe und Grenzverletzungen geht. Und es ist also eine Dissonanz, dass nicht wirklich auf derselben Ebene argumentiert wird. Aber ja, was ist überhaupt das eigentlich? Was ist das alles überhaupt, wovon wir hier reden? Es kann nicht so festgelegt werden, sondern es wird dann erst so ausgehandelt in solchen Debatten wie MeToo. Aber was will man eigentlich, was überhaupt erwünscht ist, ist alles nicht klar und kann auch nicht aufgelöst werden im Kapitalismus. Und das ist das grundlegende Problem. Es ist im Grunde alles unlustvoll. Und wie viel man sich vorstellen könnte, das kommt jetzt in diesem anschließenden Teil des Textes nochmal heraus. Da bitte ich euch nochmal genau zuzuhören für den Schluss. Orgasmus für den Höhepunkt dieses Texts, der heutigen Vorlesung jedenfalls. Wenn eine Person plötzlich mitteilen würde, sie betrachte das hierzulande bis zur Corona-Pandemie übliche Handgeben als sexuelle Übergriffigkeit oder wenn distanzlose Erkundigungen unter Arbeitskollegen nach privaten Angelegenheiten als sexuelles Bedrängen verstanden würden, wäre es schwer, wenn auch auf Dauer nicht unmöglich, dies als Norm durchzusetzen. Das ist so genial. Ja, es wäre ja vorstellbar, dass das Norm durchzusetzen. Und warum eigentlich nicht? Warum nicht sagen, ja, nicht mehr Hände schütteln? Weil das kann das natürlich, warum soll es normal sein, sich an den Händen anzufassen, aber jetzt eine Frau an die Schultern oder an die Brüste zu fassen, das wäre jetzt irgendwie ganz klar sexuell übergriffig. Also es sind alles willkürliche Grenzziehungen, nur kulturell, historisch erklärbar. Und ja, wenn man es durchsetzen wollte, das wäre so geil, dass man sich wirklich ein Ziel setzen würde, wie es der Kommunismus eben kann, vorgeben kann, ja so und so planen wir das und richten unsere Produktivkräfte danach aus, dass gesellschaftlich Geplante dann zu erreichen und auch der gesamten Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Aber weiter im Text, nicht unmöglich, dies durchzusetzen. Ja. Ebenso gelte dies umgekehrt für die Ansicht, intensives Umarmen oder Küsse auf den Mund seien Voraussetzung von gutem Betriebsklima und kollegialer Freundlichkeit und müssten allgemein akzeptiert werden. Ja, das finde ich genial. Also das sollte ein gutes Schlusswort sein. Also, ja, Vollverschleierung oder Nacktheit, was ist dazwischen die Normalität? Aber egal, also einfach das mit dem auf den Mund küssen und dass es auch wichtig ist fürs Betriebsklima, um gut zu arbeiten. Ich denke, das ist ein guter abschließender Gedanke. Das könnte eine Welt sein, die vorstellbar ist. Und ist es wünschenswert? Ich weiß es nicht. Aber zumindest kann man eben mal die Grenzen des Denkbaren verschieben. Und sagen, ja, möglich wäre es wohl, das durchzusetzen. Und wir müssen dafür aber zusammenarbeiten. Ansonsten orientieren wir uns alle an diesen reaktionären Konstrukten, die also vorgegeben tradiert sind. Aber während sich die Außenwelt rasend schnell wandelt durch die kapitalistischen Neuerungsmechanismen, neuen Produktionsverfahren, Technisierung, wirtschaftliche Umwälzung, aber ich denke, es muss ein gutes Betriebsklima gefunden werden und dass man hier gut zusammenarbeitet. Und damit möchte ich mich auch schon verabschieden. Ja, habe mich leer gequatscht, ich will mich nicht überbeanspruchen und sage euch, liebe Leute, das war Tischlein deck dich 100, weiß gar nicht was, ist auch egal. Jetzt, ciao, ciao. Sí, mi abejita, pensé que podría seguir en español para decirte muy cortamente lo que me llamó la atención en eso, ese texto de que es inaccesible de algún modo esa sexualidad dentro de nosotros. No es tan fácil reflexionar sobre eso. También hay que protegerse como contra experiencias malas, violaciones, o ¿cómo es? Sí, yo creo es esa palabra. Si tuviste, si una persona tuvo eso en su pasado, sí, tal vez, pero para todos nosotros, él dice, el texto nos dice que, bueno, no es tan así de accesible eso, y sí, hay que, uno siempre lo empuja, no quiere saber todo de la sexualidad y es imposible, o por lo menos uno no quiere investigar más sobre eso. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Que de todos modos constituye el núcleo de la personalidad, la base, el fundamento, la sexualidad, y eso tiene que ver con ese concepto exageradamente romántico que se introdujo junto al capitalismo de una persona única y ella tiene que ser tan adecuada también para tu psicología, tiene que ser esa pieza única que te completa. Y si no va, o sea, siempre va a arruinar tu vida. Eso leí en el video, en el último. Siempre culpando a los demás. Pero no te reprocho, no digo que vos lo estarías haciendo contra mí. Solo en general estuve hablando. Y sí, mi manita. No sé ni siquiera qué es a lo que aspiro. Solo que me encantaría encontrarnos, hablar, para preguntarte qué es lo que vos querés, o sea, sí, decirme eso, o sea, es mi pregunta. Si vos querés realmente una relación monoamorosa conmigo, no sé si puede ser ese tu deseo. Después de todo lo que explayé y traté de hacer más entendible mi posición, o sea, sí, si esa es tu posición,
no sé, debería pensar qué opino de eso, pero me pareciera un poco raro tu manera tuerca de quedarte con tu bueno, opinión, pero está bien. Solo me interesa qué es lo que vos querés. ¿Querés estar con Daniel, con tu nueva amante? Y está bien, o sea, solo no entiendo o no quiero que estemos así, separados y comunicando solo por email o por podcast. No es eso lo que aspiro. Y eso es todo lo que te puedo decir. Sí. Gracias y chao, chao.